Im 8. und 9. Jahrhundert beginnt sich im frühen japanischen Kaiserreich eine neue gesellschaftliche Schicht herauszubilden, die später zu einer der einflussreichsten und prägendsten Kräfte der japanischen Geschichte werden sollte. Die Kriegerfamilien, aus denen die Samurai hervorgehen. In dieser Phase war Japan offiziell ein zentralregiertes Reich unter der Autorität des Tenno, Kaisers. Doch die politische Realität sah bereits damals anders aus. Die tatsächliche Kontrolle über große Teile des Landes lag bei einflussreichen Adelsfamilien und Provinzverwaltern, die vom kaiserlichen Hof weitgehend unabhängig agierten. Vor allem in entlegenen, schwer zugänglichen Regionen des Landes, fern der Hauptstadt Heian-Kyō, dem heutigen Kyoto, war die Durchsetzung staatlicher Ordnung schwierig, und genau dort begannen sich militärisch geprägte Gefolgschaften zu entwickeln. Diese frühen Krieger waren zunächst vor allem Landverwalter und militärische Gefolgsleute regionaler Aristokraten, die ihre Besitzungen und Interessen gegen Räuber, aufständische Bauern oder rivalisierende Familien verteidigen mussten. In einem Land, in dem das zentrale Gewaltmonopol schwach ausgeprägt war, übernahmen lokale Eliten zunehmend militärische Aufgaben selbst. Dabei bildeten sich familiär organisierte, bewaffnete Gruppen heraus, die ihre Macht auf landwirtschaftlichen Besitz und eine loyal gebundene Gefolgschaft gründeten. Diese Familien wurden zu Vorläufern der späteren Samurai-Kaste, auch wenn sie sich in dieser frühen Phase noch nicht so nannten. Ein zentrales Element in dieser Entwicklung war die zunehmende Militarisierung des Adels auf dem Land. Der Zugang zu Waffen, Reitpferden und einer geeigneten Ausbildung war auf eine privilegierte Schicht beschränkt. Diese Krieger entwickelten eine enge Verbindung zur Landwirtschaft, da ihr wirtschaftliches Überleben auf der Kontrolle von Landgütern beruhte. Ihre Stellung beruhte nicht allein auf dem Kampf, sondern ebenso auf einer Position in der lokalen Hierarchie als Grundbesitzer und Steuereintreiber. Sie waren sowohl bewaffnete Verteidiger als auch Verwaltungsbeamte, was ihren Einflussbereich mit der Zeit enorm erweiterte. Die sich herausbildenden Kriegerfamilien organisierten sich in komplexen Clanstrukturen, die von familiärer Loyalität und militärischer Disziplin geprägt waren. Ihre Loyalität galt zunächst nicht einer zentralen Staatsmacht, sondern ihren unmittelbaren Herren oder Familienoberhäuptern. Diese Bindungsstruktur, die persönliche Treue zu einem Vorgesetzten, wurde später zu einem Grundprinzip des Samurai-Ethos. Auch erste ideelle Elemente des Bushido, der späteren Weg des Kriegers-Lehre, begannen in dieser Zeit zu entstehen, etwa die Betonung von Ehre, Pflichterfüllung und Disziplin, wenn auch noch nicht in kodifizierter Form. Gleichzeitig war das Verhältnis zwischen diesen aufstrebenden Militärkasten und dem kaiserlichen Hof zunächst noch ambivalent. Der Hof betrachtete die wachsende Macht der Krieger mit Misstrauen, war jedoch oft auf sie angewiesen, um die Ordnung in den Provinzen aufrechtzuerhalten. In diesem Spannungsverhältnis entstand eine neue Machtelite, die sich zwar formal in den Dienst des Kaisers stellte, de facto aber eigene Machtansprüche verfolgte. Es war der Beginn eines langwierigen Prozesses, in dem sich das politische Gewicht vom höfischen Adel auf die militärisch geprägten Familien verschob. Die frühen Ursprünge der Samurai liegen somit in einer Zeit des Übergangs, in der das japanische Reich zunehmend dezentralisiert wurde und lokale Machtträger begannen, sich durch militärische Stärke und politische Klugheit eine eigene Stellung zu sichern. Aus diesen lokalen Kriegern wuchs über die folgenden Jahrhunderte eine soziale und politische Elite, die nicht nur das Schicksal Japans bestimmte, sondern auch eine tiefgreifende kulturelle Prägung hinterließ. Die Grundlagen für die spätere Samurai-Kaste waren damit gelegt, inmitten eines sich wandelnden Reiches, das auf Gewalt, Loyalität und territorialer Kontrolle neu definiert wurde. Begriff Samurai. Der Begriff Samurai hat seinen Ursprung im japanischen Verb Saburau, was so viel bedeutet wie dienen oder begleiten. Ursprünglich bezog sich das Wort also nicht primär auf Krieger, sondern auf jene Personen, die einem ranghöheren Herrn loyal zur Seite standen, ihn unterstützten und seine Interessen verteidigten. Erst im Laufe der Jahrhunderte wurde Samurai zum festen Begriff für die bewaffneten Angehörigen einer privilegierten Kriegerkaste, die im Dienst der regionalen Fürsten, der sogenannten Daimyo, standen. Der Bedeutungswandel dieses Wortes spiegelt die gesellschaftliche Entwicklung Japans und die wachsende Bedeutung der Militärkaste wider. Während in der frühen Heian-Zeit die politische und militärische Macht vom kaiserlichen Hof in Kyoto ausgeübt wurde, begann sich in den entlegenen Provinzen eine neue Realität herauszubilden. Lokale Grundherren, die oftmals über große Ländereien verfügten, setzten bewaffnete Gefolgsleute ein, um ihre Besitzungen zu sichern, Steuern einzutreiben oder rivalisierende Clans in Schach zu halten. Diese Männer, bewaffnet, loyal und durch persönlichen Treueeid gebunden, wurden zunehmend als Samurai bezeichnet. Der Begriff wurde also mit einer Funktion gleichgesetzt, der persönlichen Dienstbarkeit gegenüber einem Herrn, nicht etwa mit einem staatlichen Amt oder einer allgemeinen Soldatenrolle. Wichtig ist dabei, dass Samurai nicht gleichbedeutend mit allen Kriegern waren. Es gab auch andere Kämpfer im vormodernen Japan, darunter einfache Soldaten oder Söldner. Doch nur jene, die einem Daimyo oder dem Kaiserhof in einer offiziellen, meist erblichen Rolle dienten, wurden als Samurai angesehen. Damit entwickelte sich der Begriff zu einer sozialen Bezeichnung, die neben der militärischen Aufgabe auch einen bestimmten sozialen Status und einen spezifischen Ehrenkodex implizierte. Der Samurai war nicht einfach ein Kämpfer. Er war ein gehobener Krieger mit klaren Pflichten, Rechten und moralischen Idealen. Ein zentrales Element des Selbstverständnisses der Samurai war die enge persönliche Bindung an den Lehnsherrn. Dieses Verhältnis beruhte nicht auf Vertragstreue im modernen Sinne, sondern auf bedingungsloser Loyalität, die sich in Treue, Mut und Gehorsam ausdrückte. Im Gegenzug genossen Samurai Privilegien, etwa das Recht, Waffen zu tragen, einen Familiennamen zu führen oder ein bestimmtes Einkommen aus Ländereien zu beziehen. Diese gegenseitige Abhängigkeit zwischen Herrn und Gefolgsmann wurde zum Kernprinzip der feudalen Ordnung in Japan. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Begriff Samurai zunehmend idealisiert und mit Vorstellungen wie Ehre, Tapferkeit und Selbstdisziplin aufgeladen. Diese Bedeutungszuschreibungen sollten später durch den Kodex des Bushido systematisiert werden, der allerdings erst ab dem 13. Jahrhundert schriftlich und philosophisch ausgearbeitet wurde. Doch bereits in früheren Jahrhunderten galt der Samurai als Inbegriff des loyalen, tugendhaften Kriegers, dessen Lebensinhalt der Dienst an seinem Herrn war, selbst bis in den Tod hinein. Die Rolle der Samurai veränderte sich über die Jahrhunderte hinweg, doch der Begriff selbst blieb stets eng mit der Idee des persönlichen Dienstes verbunden. Ob als militärische Elite in der Kamakura- und Muromaki-Zeit oder als verwaltende Beamte während der langen Friedensperiode der Edo-Zeit, der Samurai war immer auch ein Diener, nicht nur ein Herrscher über andere. In dieser Rolle lag seine Würde ebenso wie seine gesellschaftliche Funktion. Somit verkörpert der Begriff Samurai mehr als nur eine historische Kriegerklasse. Er steht für ein ganzes Wertesystem, das tief in der japanischen Kultur verwurzelt ist und bis heute nachwirkt. In der Sprache, in der Literatur, in der Vorstellung vom idealen Charakter und in der Art, wie Japan sich selbst historisch versteht. Die Bedeutung dieses Wortes ist daher weit mehr als eine einfache Übersetzung. Sie ist Ausdruck eines ganzen Weltbildes. Heian-Zeit. Die Heian-Zeit markiert eine entscheidende Phase in der Geschichte Japans. Während das kaiserliche Hofleben in der Hauptstadt Heian-kyō, dem heutigen Kyoto, eine Blütezeit der aristokratischen Kultur, Literatur und höfischen Etikette erlebte, begannen sich in den entlegeneren Regionen des Landes neue soziale und militärische Strukturen herauszubilden, die das Machtzentrum langfristig herausfordern sollten. Die Samurai traten in dieser Zeit zum ersten Mal als eigenständige, zunehmend bedeutsame Kraft auf. Nicht mehr nur als bewaffnete Gefolgsleute einzelner Adliger, sondern als feste Klasse mit wachsender militärischer, politischer und gesellschaftlicher Relevanz. Das japanische Kaiserreich stützte sich ursprünglich auf ein stark zentralisiertes System, das unter anderem durch ein staatlich organisiertes Beamtenwesen sowie durch kaiserliche Provinzstatthalter geprägt war. Doch mit dem wachsenden Umfang des Landes und der Entfernung vieler Regionen von der Hauptstadt erwies sich diese Zentralverwaltung als immer schwieriger aufrechtzuerhalten. Die Kontrolle über die ländlichen Gebiete, besonders über entlegene Provinzen, wurde zunehmend den lokalen Großgrundbesitzern überlassen, die wiederum auf ihre eigenen bewaffneten Gefolgsleute angewiesen waren, um ihre Macht und ihren Besitz zu sichern. Diese militärisch geschulten Männer waren es, aus denen die Schicht der Samurai hervorging. Die Samurai waren in dieser frühen Phase noch eng mit bestimmten Familien- oder Clanzugehörigkeiten verbunden. Sie verdankten ihre Stellung nicht staatlichen Institutionen, sondern persönlicher Loyalität und oft jahrzehntelanger Bindung an mächtige Familien- oder Tempelinstitutionen. Gleichzeitig begann sich mit ihnen eine neue Form von Autorität zu etablieren, die auf militärischer Macht, regionaler Kontrolle und persönlicher Treue beruhte, im Gegensatz zur höfischen Autorität, die sich auf Geburtsrecht, Rituale und literarische Bildung stützte. In dieser Abgrenzung entwickelte sich das Selbstverständnis der Samurai als Männer der Tat, des Schwertes und der Ehre, im Gegensatz zu den Gelehrten und Höflingen, die oft als dekadent und weltfremd galten. Auch die zunehmende Instabilität in vielen Landesteilen trug dazu bei, dass die Samurai wichtiger wurden. Banditenwesen, lokale Aufstände und die Konkurrenz rivalisierender Clans machten bewaffnete Präsenz vor Ort notwendig. Die Samurai übernahmen Aufgaben wie das Einziehen von Abgaben, das Durchsetzen von Recht, den Schutz religiöser Institutionen oder die Verteidigung gegen Feinde. Damit wuchsen nicht nur ihre praktischen Aufgaben, sondern auch ihr Selbstbewusstsein und ihr Einfluss auf die Gesellschaft. Während der höfische Adel sich im kulturellen Leben der Hauptstadt verlor und kaum noch direkten Bezug zur militärischen Realität des Landes hatte, entwickelten die Samurai eine eigene Werteordnung, die sich an Loyalität, Disziplin und Kampfkraft orientierte. Diese Gegensätze zwischen höfischer Eleganz und militärischer Effizienz bestimmten viele Jahrhunderte der japanischen Geschichte. Schon in der Heian-Zeit begannen diese Unterschiede, sich in den politischen Spannungen zwischen dem kaiserlichen Hof und den aufstrebenden Militärfamilien wie den Minamoto und den Taira zu manifestieren. Diese Clans sollten später in den Genpei-Krieg hineingezogen werden. Ein Bürgerkrieg, der die alte Ordnung erschütterte und den endgültigen Aufstieg der Samurai zur führenden Macht einleitete. Die Heian-Zeit war damit eine Übergangsphase. Das höfische Japan glänzte noch in seiner kulturellen Hochblüte, doch an den Rändern des Reiches wuchs bereits jene neue Kraft heran, die das alte System eines Tages ablösen sollte. Die Samurai wurden nicht über Nacht zur Elite, aber in der langen Dauer dieses Zeitalters wuchs ihre Bedeutung schrittweise, gestützt auf tatsächliche Macht vor Ort und ein wachsendes Selbstverständnis als Ordnungshüter, Krieger und Hüter einer neuen, pragmatischeren Art von Ehre und Herrschaft. Ihre Zeit sollte bald kommen. Genpei-Krieg. Der Genpei-Krieg, der zwischen 1180 und 85 ausgetragen wurde, war der erste große landesweite Konflikt, in dem sich nicht der kaiserliche Hof oder religiöse Institutionen, sondern rivalisierende Samurai-Clans gegenüberstanden. Der Krieg war nicht nur ein brutaler Bürgerkrieg, sondern auch der entscheidende Schritt zur Etablierung der militärischen Elite, der Samurai, als herrschende Klasse in Japan. Im Mittelpunkt des Konflikts standen zwei mächtige Familien, die Taira, auch Heike genannt, und die Minamoto, auch Genji genannt, deren jahrzehntelange Rivalität in dieser Periode ihren Höhepunkt fand. Die Wurzeln des Genpei-Krieges liegen in der späten Heian-Zeit, einer Phase, in der der kaiserliche Hof zunehmend von inneren Machtkämpfen und von der wachsenden Autonomie militärischer Clans untergraben wurde. Die Taira, unter der Führung von Taira no Kiyomori, hatten es in den Jahrzehnten zuvor geschafft, sich enormen Einfluss am Hof zu sichern. Kiyomori ließ sogar seinen Enkel zum Kaiser ernennen und sicherte seiner Familie zentrale Ämter in der Verwaltung. Doch dieser rasante Machtaufstieg führte zu wachsender Feindschaft. Vor allem bei den Minamoto, die unter Führung von Minamoto no Yoritomo die militärische Konfrontation suchten, um die Taira-Vorherrschaft zu beenden. Der Krieg begann 1180 mit dem Ruf zur Rebellion durch Prinz Mochihito, der mit Unterstützung der Minamoto den Taira die Legitimität absprach. In den folgenden Jahren breitete sich der Konflikt über große Teile Japans aus. Die Kämpfe waren erbittert und brutal, geprägt von wechselnden Allianzen, regionalen Aufständen und gewaltigen Schlachten zu Land und zur See. Der Krieg war auch ein erster Test für die kriegerischen Fähigkeiten der Samurai in einer neuen Dimension. Nicht mehr als lokale Miliz oder Vasalleneinheit, sondern als organisierte Streitmacht im gesamtjapanischen Maßstab. Ein zentrales Moment im Genpei-Krieg war die zunehmende Professionalisierung der Kriegsführung. Die Samurai setzten Kavallerie und Bogenschützen gezielt ein, es gab ausgeklügelte Schlachtformationen und auch strategische Täuschungen spielten eine Rolle. Ebenso bedeutend war der symbolische Gehalt vieler Schlachten. Nicht nur militärische Überlegenheit, sondern auch Ehre, Loyalität und persönliche Tapferkeit wurden auf dem Schlachtfeld demonstriert und in zahlreichen Liedern und späteren Chroniken festgehalten. Besonders die epische Seeschlacht von Danuura im Jahr 1185 wurde zu einem mythischen Höhepunkt der Auseinandersetzung. Hier besiegten die Minamoto die Taira endgültig. Der junge Kindkaiser Antoku, ein Enkel Taira no Kiyomoris, ertrank gemeinsam mit seiner Großmutter, als sich die Taira in den Tod stürzten, um einer Gefangennahme zu entgehen. Mit dem Sieg der Minamoto endete nicht nur die Vorherrschaft der Taira, sondern auch das Zeitalter der dominierenden Macht des Kaiserhofes. Minamoto no Yoritomo nutzte seinen Triumph, um 1192 offiziell zum Shogun ernannt zu werden, eine Stellung, die ihm die militärische Kontrolle über das gesamte Reich gab, während der Kaiser in Kyoto weitgehend entmachtet wurde. Damit begann die Zeit des Kamakura-Shogunats, das erste Militärregime in der japanischen Geschichte, und die Samurai waren nun offiziell zur führenden politischen Kraft aufgestiegen. Der Genpei-Krieg hatte tiefgreifende Konsequenzen für die politische Ordnung Japans. Er verschob das Machtzentrum vom kaiserlichen Hof hin zu einer von Kriegerrhetorik, Loyalität und praktischer Macht gestützten Herrschaftsform. Zugleich prägte er die kulturelle Identität der Samurai. Das Bild des loyalen, ehrenhaften Kriegers, der bereit ist, für seinen Herrn zu sterben, wurde in Werken wie dem Heike Monogatari, einem berühmten Epos über diesen Krieg, für Jahrhunderte idealisiert. Der Genpei-Krieg war somit nicht nur ein militärischer Sieg, Er war die Geburt der Samurai-Herrschaft und der Beginn einer neuen politischen Epoche. Gründung des Kamakura-Shogunats. Die Gründung des Kamakura-Shogunats im Jahr 1192 markiert einen tiefgreifenden Wandel in der politischen Struktur Japans. Mit der Ernennung von Minamoto no Yoritomo zum ersten Shogun wurde das traditionelle System kaiserlicher Zentralherrschaft de facto abgelöst durch eine militärische Regierungsform, die sich auf die Macht und Loyalität der Samurai stützte. Der Shogun, wörtlich barbarenabwehrender General, war ursprünglich ein temporärer Titel für militärische Anführer in Ausnahmesituationen. Unter Yoritomo wurde er jedoch zur dauerhaften Institution, die das politische Zentrum des Landes aus der kaiserlichen Hauptstadt Kyoto ins neu geschaffene Machtzentrum Kamakura verlagerte. Die Voraussetzungen für diesen Machtwechsel wurden durch den Genpei-Krieg geschaffen, in dem die Minamoto die Taira besiegten und die militärische Vorherrschaft errangen. Yoritomo hatte sich als geschickter Organisator und pragmatischer Führer erwiesen. Nach seinem Sieg nutzte er die Gelegenheit, um eine stabile Herrschaftsstruktur aufzubauen, die sich nicht mehr auf höfische Genealogien, sondern auf persönliche Bindung, militärische Loyalität und feudale Strukturen gründete. Anders als der Kaiser, der als spirituelle und kulturelle Autorität bestehen blieb, übernahm der Shogun die tatsächliche Kontrolle über Verwaltung, Militär, Justiz und Landvergabe. Das Kamakura-Shogunat war kein zentralistischer Staat im modernen Sinne, sondern ein dezentraler Herrschaftsverbund, der auf einem Netzwerk von Vasallen beruhte. Yoritomo führte das sogenannte Bakufu, Militärregierung, ein, das unabhängig vom kaiserlichen Hof agierte. Die Samurai, die durch den Krieg an Bedeutung gewonnen hatten, wurden nun offiziell als Kriegerklasse mit politischen Rechten anerkannt. Sie erhielten Ländereien als Lehen. Im Gegenzug mussten sie Treue und militärischen Beistand leisten. Ein System, das langfristig die Grundlage für die japanische Feudalgesellschaft bildete. Ein zentrales Instrument der neuen Ordnung war die Einführung des sogenannten Jito- und Shugo-Systems. Jito, Verwalter, und Shugo, Militärgouverneure, wurden vom Shogun ernannt und in den Provinzen eingesetzt, um dort Steuern zu erheben, für Ordnung zu sorgen und mögliche Aufstände zu unterdrücken. Damit entstand eine parallele Machtstruktur neben dem Kaiserhof, der zwar formal weiter existierte, aber faktisch seiner politischen Handlungsfähigkeit beraubt war. Die Hauptstadt Kyoto blieb das kulturelle Zentrum, doch die Entscheidungen fielen nun in Kamakura, hunderte Kilometer entfernt. Yoritomos Regierung war geprägt von strenger Kontrolle und strategischer Absicherung seiner Macht. Er ließ auch Verwandte und potenzielle Rivalen ausschalten, um die Stabilität des neuen Systems zu gewährleisten. Sein Ziel war es, ein dauerhaftes Gleichgewicht zwischen den Interessen der Samurai und der Notwendigkeit zentraler Ordnung zu schaffen. Die Legitimation durch den Kaiser, der ihm formell den Titel verlieh, diente dabei als symbolische Geste, während die tatsächliche Macht in seinen Händen lag. Diese doppelte Machtstruktur, ein schwacher Kaiser und ein starker Shogun, sollte über Jahrhunderte das politische System Japans bestimmen. Die Gründung des Kamakura-Shogunats hatte weitreichende Folgen. Sie veränderte nicht nur die politische Hierarchie, sondern auch die gesellschaftlichen Strukturen. Die Samurai stiegen zur dominierenden sozialen Klasse auf. Gleichzeitig wurde ein neuer Wertekodex geprägt, der sich um Loyalität, Ehre und Pflicht drehte und später in den Bushido-Kanon mündete. Die Abkehr vom höfischen Ideal hin zum militärischen Führungsstil prägte das kulturelle Selbstverständnis Japans tiefgreifend. Nach dem Tod Yoritomos im Jahr 1199 blieb das Kamakura-Shogunat zunächst bestehen, Doch es kam bald zu Machtverschiebungen innerhalb der herrschenden Familie. Trotzdem war die institutionelle Grundlage gelegt. Ein System, das die Samurai in den Mittelpunkt der japanischen Gesellschaft stellte und das Land über fast 7 Jahrhunderte tiefgreifend prägen sollte. Die Gründung des Kamakura-Shogunats war daher nicht nur das Ergebnis eines erfolgreichen Bürgerkriegs, sondern der Beginn einer neuen Epoche, der Shogun-Herrschaft, die die politische Ordnung Japans in eine völlig neue Richtung lenkte. Kodifizierung des Bushido. Die Kodifizierung des Bushido im 13. Jahrhundert markierte einen entscheidenden Moment in der geistigen und kulturellen Entwicklung der Samurai-Klasse in Japan. Während die Samurai bereits zuvor nach bestimmten moralischen und militärischen Vorstellungen lebten, entwickelte sich in dieser Zeit ein systematischer Verhaltenskodex, der ihre Ideale und Verpflichtungen in einem einheitlichen Rahmen zusammenfasste. Der Begriff Bushido bedeutet wörtlich Weg des Kriegers und beschreibt ein normatives ethisches Leitbild, das tief in den Werten von Pflichtbewusstsein, Treue, Mut, Ehre und Selbstdisziplin verankert ist. Diese Tugenden sollten nicht nur das Handeln der Samurai auf dem Schlachtfeld bestimmen, sondern auch ihr Verhalten im zivilen Leben. Die Entstehung dieses Kodexes fiel in eine Phase, in der sich die Samurai als dominierende gesellschaftliche Klasse etabliert hatten, insbesondere nach der Gründung des Kamakura-Shogunats. In einer Zeit relativer Stabilität und zunehmender Verwaltungstätigkeit suchte diese Kriegerelite nach moralischer und ideologischer Orientierung. Der Bushido war nicht als Gesetzbuch zu verstehen, sondern als ein Leitbild, das durch Erziehung, mündliche Überlieferung und literarische Werke vermittelt wurde. Er verband Elemente aus dem Shinto, Buddhismus, insbesondere Zen, und Konfuzianismus zu einem geistigen Rahmen, in dem Tapferkeit ebenso wichtig war wie Selbstbeherrschung und moralische Integrität. Ein zentrales Element des Bushido war die unbedingte Loyalität gegenüber dem eigenen Herrn, dem Daimyo. Diese Loyalität war absolut, selbst wenn sie den Tod bedeutete. Der Samurai galt als bereit, sein Leben jederzeit zu opfern, wenn es der Ehre seines Herrn oder seines Clans diente. Diese Bereitschaft spiegelte sich im Konzept des Seppuku, auch Harakiri genannt, wider, dem rituellen Suizid durch Bauchaufschneiden, der als Mittel galt, verlorene Ehre wiederherzustellen oder Schuld auf ehrenhafte Weise zu sühnen. Dieser Akt wurde nicht als Niederlage, sondern als letzter Ausdruck persönlicher Integrität verstanden. Neben der Loyalität spielte Mut eine zentrale Rolle. Der Samurai sollte in jeder Situation furchtlos handeln, sowohl im Krieg als auch im Alltag. Angst galt als Zeichen von Schwäche und Ehrlosigkeit. Mit dem Mut ging Selbstdisziplin einher, die Fähigkeit, die eigenen Impulse zu kontrollieren und stets überlegt, ruhig und diszipliniert zu handeln. Diese Selbstbeherrschung wurde nicht nur im Schwertkampf trainiert, sondern auch durch Meditation, Kalligraphie und andere Formen der geistigen Übung gestärkt. Die Pflicht gegenüber dem Clan, dem Land und der Tradition war ein weiterer unverrückbarer Pfeiler des Bushido. Ein Samurai verstand sich nicht als Individuum mit eigenen Zielen, sondern als Teil eines größeren Ganzen, dem er diente und für das er sich einsetzte. Dieses Pflichtbewusstsein erstreckte sich auch auf das einfache Volk, das die Samurai beschützen und gerecht behandeln sollten. Gewalt, Willkür und Machtmissbrauch waren mit dem Ideal des Bushido nicht vereinbar, auch wenn die Realität nicht immer diesen Maßstäben entsprach. Ab dem 13. Jahrhundert tauchten zunehmend literarische Werke auf, die diese Werte reflektierten und verbreiteten. Besonders bekannt ist das später entstandene Werk Hagakure, Verborgene Blätter, das im frühen 18. Jahrhundert niedergeschrieben wurde, aber viele Gedanken des klassischen Bushido aufgriff. Ebenso trugen Gedichte, Lehrtexte und Erzählungen zur Verbreitung und Verankerung dieses Ethos bei. Der Bushido wurde damit nicht nur ein Ideal für die Samurai selbst, sondern prägte auch das kulturelle Selbstbild Japans weit über das Mittelalter hinaus. Obwohl der Bushido nie in einem einzelnen Gesetzbuch kodifiziert wurde, hatte er in der Praxis immense Wirkung. Er beeinflusste die Ausbildung der jungen Samurai, regelte ihr Verhältnis zu Vorgesetzten und Untergebenen und gab ihnen eine feste moralische Richtschnur in einer oft brutalen und unsicheren Welt. In einer Gesellschaft, die von Loyalität, Standesbewusstsein und sozialer Ordnung geprägt war, stellte der Bushido eine Art spirituelles Rückgrat dar. Im weiteren Verlauf der japanischen Geschichte, insbesondere während der Edo-Zeit, wurde der Bushido zunehmend romantisiert und idealisiert. Während die Samurai in Friedenszeiten administrative Aufgaben übernahmen, blieb der Ehrenkodex lebendig, als Ausdruck einer stolzen Vergangenheit und als moralisches Fundament einer Kriegerklasse, die sich ihrer besonderen Rolle in der Gesellschaft bewusst war. Bis in die Neuzeit hinein und sogar bis in die moderne Populärkultur wirkt der Geist des Bushido fort. Mongolen-Invasionen. Die beiden Mongolen-Invasionen in den Jahren 1274 und 1281 stellten eine gewaltige Herausforderung für das junge Kamakura-Shogunat sowie die Samurai-Klasse dar. Unter der Führung von Kublai Khan, dem Enkel Genghis Khans und Begründer der Yuan-Dynastie in China, plante das Mongolenreich, Japan zu unterwerfen und es seinem expandierenden asiatischen Imperium einzugliedern. Die Samurai, die zu dieser Zeit das Rückgrat der japanischen Verteidigung bildeten, standen einer bisher unbekannten Bedrohung gegenüber. Einer hochorganisierten, zahlenmäßig überlegenen und technisch fortgeschrittenen Invasionsmacht, wie sie das Land noch nie erlebt hatte. Die erste Invasion begann mit einer Flotte von etwa 800 Schiffen und rund 30.000 Soldaten, bestehend aus Mongolen, Chinesen und Koreanern. Sie landeten zunächst auf den Inseln Tsushima und Iki, wo sie die dort stationierten Samurai überrannten. Dann setzten sie Kurs auf Kyushu, die südlichste der japanischen Hauptinseln. Die Samurai, die es gewohnt waren, in individuellen Duellen zu kämpfen, sahen sich nun einer völlig anderen Kriegstaktik gegenüber. Massenangriffe, konzentrierte Pfeilsalven und der Einsatz von Schießpulverwaffen, insbesondere chinesischer Brandpfeile und primitiver Granaten. Die Mongolen bevorzugten koordinierte Einheiten und agierten in Formationen, was der japanischen Kriegsführung zunächst deutlich überlegen war. Trotzdem gelang es den japanischen Verteidigern, die Mongolen an Land in Schach zu halten. Schließlich zog sich die Invasionsflotte aus logistischen Gründen und wegen starker Verluste zurück. Kurz vor dem vollständigen Rückzug wurde die Flotte von einem plötzlichen Taifun erfasst, der zahlreiche Schiffe zerstörte und tausende Soldaten das Leben kostete. Dieses Naturereignis wurde von den Japanern als göttliche Intervention gedeutet und erhielt den Namen Kamikaze, der göttliche Wind. Dieser Begriff sollte später im Zweiten Weltkrieg erneut geschichtliche Bedeutung erlangen. Kublai Khan ließ sich jedoch nicht entmutigen und begann sofort mit den Vorbereitungen für einen zweiten Angriff, der noch größer angelegt war. Die zweite Invasion im Jahr 12.281 war eine der größten amphibischen Operationen der vormodernen Geschichte. Zwei separate Flotten, eine aus Korea und eine aus China, sollten sich vor der japanischen Küste vereinigen. Insgesamt umfassten sie etwa 140.000 Soldaten und mehrere tausend Schiffe. Doch die Koordination dieser riesigen Streitmacht war kompliziert und die japanische Verteidigung hatte sich in der Zwischenzeit deutlich verbessert. Die Samurai hatten aus der ersten Invasion gelernt. An der Küste von Kyushu wurden massive Verteidigungswälle gebaut, die es den Invasoren erschwerten, schnell an Land zu kommen. Tagelange Gefechte folgten, bei denen die Samurai mit Guerillataktiken und nächtlichen Überraschungsangriffen versuchten, die feindlichen Truppen zu schwächen. Auch diesmal schlug das Wetter zu, ein weiterer gewaltiger Taifun traf die mongolische Flotte und zerstörte erneut den Großteil der Schiffe. Zehntausende der angreifenden Soldaten ertranken oder wurden später von den Japanern gefangen genommen und hingerichtet. Die Abwehr der Mongolen-Invasionen hatte weitreichende Folgen für Japan und die Samurai. Zum einen wurde die militärische Stärke des Shogunats gegenüber dem Kaiserhaus eindrucksvoll demonstriert, was die Legitimität der Samurai als führende politische und militärische Kraft im Land weiter festigte. Zum anderen zeigte sich, dass kollektive Verteidigung, strategische Planung und Infrastrukturentwicklung genauso wichtig waren wie persönliche Tapferkeit auf dem Schlachtfeld. Die Samurai wurden durch diesen Sieg im kollektiven Gedächtnis Japans noch stärker idealisiert als unerschütterliche Verteidiger der Heimat, die durch göttlichen Beistand belohnt wurden. Doch die Verteidigung hatte auch eine Schattenseite. Die enormen Kosten der Vorbereitungen und der Mobilmachung belasteten die Finanzen des Kamakura-Shogunats schwer. Da es bei einer Verteidigung keine Eroberungen gab, konnten die Samurai nicht wie üblich mit Land oder Beute belohnt werden, was zu wachsender Unzufriedenheit in ihren Reihen führte. Diese Unzufriedenheit trug auf lange Sicht zur Erosion der Macht des Shogunats bei. Trotz dieser innenpolitischen Folgen wurde der doppelte Sieg über das Mongolenreich zu einem zentralen Mythos der japanischen Identität. Der Kamikaze wurde als Zeichen göttlicher Vorsehung gewertet, dass Japan ein besonderes Schicksal zuteil sei, unbesiegbar gegen äußere Feinde, solange es geeint sei. Dieser Mythos prägte das Selbstverständnis der Samurai und der Nation noch über Jahrhunderte hinaus. Ashikaga Shogunat. Das Ashikaga Shogunat, auch als Muromachi Shogunat bekannt, markiert eine Epoche tiefgreifender Widersprüche in der japanischen Geschichte. Einerseits war diese Zeit von politischer Fragmentierung und blutigen Machtkämpfen geprägt, andererseits erlebte Japan eine kulturelle Hochblüte, die viele der bis heute prägenden Ausdrucksformen der japanischen Kunst und Ästhetik hervorbrachte. Die Ashikaga-Dynastie, begründet durch Ashikaga Takauji im Jahr 1338, etablierte ihr Zentrum in Kyoto, im Stadtteil Muromachi, von dem die Epoche ihren alternativen Namen erhielt. Takaoji selbst war ursprünglich ein Vasall des Kamakura-Shogunats, stellte sich aber gegen dieses, unterstützte vorübergehend den kaiserlichen Hof in seiner Restaurationsbestrebung und wandte sich schließlich gegen den Kaiser, um die Macht in eigene Hände zu nehmen. So begann eine Ära, in der das Ashikaga-Shogunat zwar formell die militärische Oberhoheit über das Land ausübte, jedoch nie die gleiche Stabilität oder Kontrolle wie seine Vorgänger erreichte. Die Shogune der Ashikaga waren in vieler Hinsicht auf die Loyalität einflussreicher regionaler Kriegsherren, der Daimyo, angewiesen. Dieses Machtgefüge führte zu einer dezentralisierten Herrschaftsstruktur, in der der Einfluss des Shoguns in vielen Landesteilen nur noch nominell war. Trotz dieser politischen Instabilität entfaltete sich in der Muromachi-Zeit eine kulturelle Blüte, die stark vom Zen-Buddhismus inspiriert war. Vor allem unter dem Einfluss der Ashikaga-Shogune Yoshimitsu und Yoshimasa, beide kunstsinnige Herrscher, entwickelte sich Kyoto zu einem kulturellen Zentrum Japans. In dieser Zeit wurden die Grundlagen zahlreicher klassischer japanischer Künste gelegt oder verfeinert. Die Teezeremonie, Sado, entwickelte sich aus einfachen Klosterritualen zur hochstilisierten Praxis der Stille, Achtsamkeit und Ästhetik. Der No-Theater-Stil entstand als eine neue Form des Musik- und Tanztheaters, das sich durch symbolische Gesten, rhythmische Sprache und eindrucksvolle Masken auszeichnete. Dessen wichtigste Texte und Formen wurden unter Ashikaga Yoshimitsu gefördert, der ein großer Gönner des No War. Auch in der Architektur und Gartenkunst zeigte sich der kulturelle Geist der Zeit. Zen-Klosteranlagen wie Ryoan-ji oder Jinkaku-ji entstanden oder wurden ausgebaut. Trockenlandschaften, sogenannte Kare-Sansui-Gärten, mit ihren symbolhaften Anordnungen aus Steinen und Sandflächen, verkörpern die geistige Disziplin und Abstraktion des Zen. Diese kulturellen Ausdrucksformen beeinflussten nicht nur die Samurai-Klasse, sondern auch die höfische Elite, was zu einer Vermischung von Militär- und Hofkultur führte. Gleichzeitig war das politische Leben von Intrigen und Machtkämpfen durchzogen. Die strukturelle Schwäche des Ashikaga-Shogunats offenbarte sich besonders im 15. Jahrhundert, als sich rivalisierende Daimyo immer häufiger über die Autorität des Shoguns hinwegsetzten. Der Höhepunkt dieser Krise war der Onin-Krieg, ein verheerender Bürgerkrieg, der die Hauptstadt Kyoto schwer verwüstete und den endgültigen Zerfall der zentralen Macht zur Folge hatte. Aus den Trümmern dieser Kämpfe entstand die sogenannte Sengoku-Zeit, das Zeitalter der streitenden Reiche, in der das Land in zahlreiche, miteinander konkurrierende Fürstentümer zerfiel. Die Samurai in dieser Epoche hatten nicht nur militärische Funktionen, sondern traten zunehmend auch als Verwalter, Bauherren und Förderer der Kultur auf. Der Idealtypus des kultivierten Kriegers, der das Schwert ebenso wie den Pinsel führt, fand in dieser Zeit seinen Ausdruck. Viele Samurai betätigten sich als Dichter, Teemeister oder Kunstsammler, was das Bild des Bushido um eine ästhetische und intellektuelle Dimension ergänzte. Am Ende des 16. Jahrhunderts hatte das Ashikaga-Shogunat seine politische Macht weitgehend eingebüßt. 1573 wurde der letzte Shogun, Ashikaga Yoshiaki, durch den aufstrebenden Kriegsherrn Oda Nobunaga aus Kyoto vertrieben, was das formale Ende der Dynastie bedeutete. Doch die kulturellen Errungenschaften der Muromachi-Zeit blieben erhalten und wirkten über Jahrhunderte hinweg nach. In der Teezeremonie, im Theater, in der Gartenkunst und im Ideal des gebildeten Samurai. So bleibt die Ashikaga-Zeit trotz ihrer politischen Zersplitterung eine der prägendsten Epochen der japanischen Geistesgeschichte. Sengoku-Zeit. Die Sengoku-Zeit, auch bekannt als das Zeitalter der streitenden Reiche, begann etwa mit dem Ausbruch des Onin-Krieges im Jahr 1467 und dauerte bis zur Schlacht von Sekigahara im Jahr 1600. In dieser langen Phase politischer Zersplitterung und fast dauerhafter militärischer Konflikte war das japanische Reich faktisch führungslos, da das Ashikaga-Shogunat seine Autorität eingebüßt hatte und der Kaiserhof kaum mehr als eine symbolische Rolle spielte. In diesem Machtvakuum erhoben sich zahlreiche regionale Kriegsherren, sogenannte Daimyo, die jeweils ihre eigenen Territorien kontrollierten und in wechselnden Allianzen und Rivalitäten um die Vorherrschaft im Land kämpften. Diese Zeit war geprägt von einem rapiden Wandel in der Kriegsführung, in den Machtstrukturen und in der Gesellschaft. Die Samurai spielten darin eine zentrale Rolle. Ursprünglich als Vasallen an ihre Daimyo gebunden, wurden viele von ihnen zu eigenständigen militärischen Führern, die eigene Streitkräfte organisierten und ganze Provinzen verwalteten. Der klassische feudale Treueschwur verlor in vielen Fällen an Bedeutung und Loyalität wurde oft durch Erfolg, Macht und pragmatische Interessen ersetzt. Es entstand eine militärisch geprägte Gesellschaft, in der Aufstiegschancen nicht mehr allein durch Herkunft, sondern zunehmend auch durch Leistung im Kampf und politische Cleverness bestimmt wurden. Die Schlachten dieser Zeit waren zahlreich, großflächig und oft grausam. Burgen und befestigte Städte wurden zu zentralen Elementen der Verteidigung und Machtprojektion, und mit der Einführung von Schusswaffen ab der Mitte des 16. Jahrhunderts veränderten sich auch die Taktiken der Samurai-Armeen. Die Portugiesen, die 1543 erstmals Japan erreichten, brachten nicht nur Musketen, sondern auch neue militärische Ideen ins Land. Viele Daimyo übernahmen diese Waffen und organisierten ihre Truppen neu, um ihre Chancen auf dem Schlachtfeld zu erhöhen. Damit einher ging eine gewisse Professionalisierung der Kriegsführung, was die Samurai in eine neue Rolle drängte. Sie mussten sich an neue Disziplinen anpassen, ihre Ausbildung erweitern und zunehmend auch als militärische Organisatoren und Strategen agieren. Die Sengoku-Zeit war aber nicht nur ein Zeitalter des Krieges, sondern paradoxerweise auch eines des wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwungs. Zahlreiche Handelsstädte florierten, neue Märkte entstanden und mit der wachsenden Bedeutung der Burgstädte, Yokamachi, entwickelten sich neue städtische Kulturen. Auch der Einfluss des Zen-Buddhismus, der bereits in der Muromachi-Zeit Bedeutung erlangt hatte, setzte sich fort. Viele Daimyo waren Förderer von Tempelanlagen, Gärten und Künsten, oft weniger aus spirituellem Antrieb, sondern als Ausdruck von Status und Macht. Die bekanntesten Persönlichkeiten der Sengoku-Zeit sind jene, die schließlich den Weg zur Einigung Japans ebneten. Oda Nobunaga war der erste große Reichseiniger. Er setzte konsequent auf moderne Waffen, unterwarf große Teile Zentraljapans und brach mit vielen alten feudalen Strukturen. Sein Nachfolger Toyotomi Hideyoshi führte die Einigung weiter voran, verbot unter anderem den Waffenbesitz für Bauern und verstärkte die soziale Ordnung, indem er die Gesellschaft in klar abgegrenzte Klassen einteilte. Schließlich gelang es Tokugawa Ieyasu, nach dem Tod Hideyoshis, seine Rivalen in der entscheidenden Schlacht von Sekigahara im Jahr 1600 zu besiegen. Damit endete die Sengoku-Zeit und das Tokugawa-Shogunat wurde begründet, das über zwei Jahrhunderte lang Frieden und Stabilität bringen sollte. Die Sengoku-Zeit bleibt eine faszinierende Epoche, in der Gewalt und Kultur, Zerfall und Neuanfang, Chaos und Ordnung eng miteinander verwoben waren. Für die Geschichte der Samurai war sie prägend. Ihr Bild als disziplinierte, strategisch denkende Krieger wurde in dieser Ära entscheidend geformt. Es war die letzte Zeit, in der die Samurai noch ganz ihrem ursprünglichen Zweck als Kämpfer und Kriegsführer dienten, bevor sie in der kommenden Edo-Zeit in einen neuen, zunehmend bürokratischen und symbolischen Stand überführt wurden. Einführung von Schusswaffen. Die Einführung von Schusswaffen nach Japan im Jahr 1543 markierte einen tiefgreifenden Wandel in der Geschichte der japanischen Kriegsführung und hatte weitreichende Folgen für die Rolle und das Selbstverständnis der Samurai. Als portugiesische Händler auf der Insel Tanegashima landeten und den dortigen Kriegsherren Feuerwaffen, sogenannte Akebusen, vorführten, war dies der Beginn einer neuen Ära. Diese Begegnung war nicht nur ein technologischer, sondern auch ein kultureller Einschnitt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Kriegsführung in Japan hauptsächlich auf den Schwertkampf, den Bogenschuss und die disziplinierte Kavallerie der Samurai gestützt. Die Einführung der Schusswaffe stellte dieses traditionelle Gefüge vor große Herausforderungen. Anfangs standen viele Samurai der neuen Waffe skeptisch gegenüber. Ihre Kultur war zutiefst vom Ideal des persönlichen Zweikampfs geprägt, vom Kodex des Bushido, in dem Mut, Ehre und körperliche Überlegenheit zentrale Tugenden darstellten. Eine Waffe, die es auch unerfahrenen Fußsoldaten ermöglichte, einen hochrangigen Samurai aus sicherer Entfernung zu töten, wirkte wie eine Bedrohung dieser Werte. Dennoch erkannten kluge Kriegsherren bald das strategische Potenzial der neuen Technologie, allen voran Oda Nobunaga. Als pragmatischer Führer verstand er, dass militärischer Erfolg nicht von Tradition, sondern von Effizienz abhing. Er war einer der Ersten, der Feuerwaffen systematisch einsetzte und eigens Musketiere ausbilden ließ, um seine Armee zu modernisieren. Ein Meilenstein für den erfolgreichen Einsatz von Schusswaffen war die Schlacht von Nagashino im Jahr 1575. Dort traf Nobunagas Streitmacht auf das berühmte Kavallerieheer der Takeda-Familie. Anstatt sich auf die konventionellen Nahkampfmethoden zu verlassen, stellte Nobunaga rund 3000 Musketenschützen in gestaffelten Reihen auf, die abwechselnd feuerten und sich hinter Schutzwällen verbargen. Das Ergebnis war ein verheerender Sieg über die angreifenden Reiter. Ein Wendepunkt, der eindrucksvoll die Effektivität der Feuerwaffen unter Beweis stellte. Im Zuge dieser Entwicklung veränderte sich auch die soziale Zusammensetzung der Kriegsparteien. Fußsoldaten, sogenannte Ashigaru, die zuvor meist als schlecht bewaffnete Hilfstruppen galten, erhielten nun zentrale Aufgaben im Gefecht, da sie mit Musketen ausgestattet werden konnten. Das bedeutete eine gewisse Erosion der elitären Stellung der Samurai als alleinige Träger militärischer Macht. Zwar blieben sie die Anführer und Strategen der Armeen, doch ihr unmittelbarer Einfluss auf dem Schlachtfeld wurde durch die Masse an bewaffneten Fußsoldaten relativiert. Einige Samurai-Familien lehnten diesen Wandel ab, andere, meist die erfolgreichen, passten sich an und nahmen selbst Schusswaffen in ihren militärischen Werkzeugkasten auf. Auch technisch entwickelte sich der japanische Waffenbau schnell weiter. Schon bald nach der Ankunft der Portugiesen begannen japanische Handwerker, eigene Musketen herzustellen, oft verbessert im Vergleich zu den ursprünglichen Modellen. Die sogenannte Tanegashima wurde zur Standardwaffe auf vielen Schlachtfeldern. In Werkstätten rund um Kyoto und Sakai blühte ein ganzer Industriezweig auf, der sich der Massenproduktion von Schusswaffen widmete. In nur wenigen Jahrzehnten verfügte Japan über eines der am weitesten verbreiteten Waffensysteme der damaligen Welt, was belegt, wie offen die Gesellschaft in der Sengoku-Zeit gegenüber Innovation war, wenn sie einen praktischen Nutzen versprach. Allerdings blieb dieser Trend nicht ohne kulturelle Spannungen. Die Philosophie des Bushido, die eng mit der Idee des Schwertkampfes und der persönlichen Ehre verknüpft war, musste mit einer Realität versöhnt werden, in der Kriege zunehmend durch Strategie, Technologie und Masse entschieden wurden. In der Literatur und späteren Legenden entstand daher ein romantisiertes Bild der Samurai, die trotz der Feuerwaffen ihre Schwerter als Symbol für ihren Stand und ihre Werte bewahrten. Das Katana blieb ein zentrales Statussymbol, auch wenn es auf dem Schlachtfeld immer seltener eingesetzt wurde. Insgesamt veränderte die Einführung von Schusswaffen nicht nur die Kriegsführung in Japan, sondern auch die Gesellschaft und das Rollenverständnis der Samurai. Der Idealtypus des Einzelkämpfers wich zunehmend dem strategisch denkenden Befehlshaber, der sich der modernen Mittel bediente, um seine Herrschaft zu sichern. Diese Anpassungsfähigkeit sollte sich als entscheidend für den weiteren Aufstieg führender Kriegerdynastien erweisen, die letztlich zur Gründung des Tokugawa-Shogunats führten, eines Regimes, das selbst zwar auf Frieden setzte, aber durch technologische Überlegenheit und Machtkalkül seinen Ursprung hatte. Oda Nobunaga. Die Sengoku-Zeit, jene Periode der ständigen Bürgerkriege und politischen Zersplitterung im Japan des 15. und 16. Jahrhunderts, war geprägt von unzähligen Konflikten unter rivalisierenden Daimyo, den regionalen Fürsten, die um die Vorherrschaft im Land rangen. In dieser chaotischen Epoche, in der kein zentraler Staat existierte und das einst mächtige Ashikaga-Shogunat nur noch symbolischen Charakter hatte, traten drei außergewöhnliche Persönlichkeiten auf den Plan, die es schließlich vollbrachten, das zerrissene Land zu einen. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi und Tokugawa Ieyasu. Gemeinsam bildeten sie das Rückgrat der politischen Neuordnung Japans, doch jeder von ihnen verfolgte dabei seinen eigenen Weg, geprägt von einzigartigem Charakter, Strategie und historischen Umständen. Oda Nobunaga war der Erste, der den entschlossenen Willen zeigte, die Macht im ganzen Land zu zentralisieren. Als Daimyo der Provinz Owari setzte er auf radikale Mittel, um seine Gegner auszuschalten, und schreckte nicht davor zurück, auch religiöse Institutionen, die politisch mächtig geworden waren, gewaltsam zu entmachten. Besonders berühmt ist sein brutales Vorgehen gegen die buddhistische Sekte der Ikoiki, deren befestigte Klosteranlagen wie die Festung von Ishiyama Honganji er systematisch belagerte und zerstörte. Doch Nobunaga war nicht nur ein skrupelloser Machtpolitiker, sondern auch ein innovativer Feldherr. Er war einer der ersten, der den systematischen Einsatz von Feuerwaffen in großem Stil perfektionierte. Etwa in der berühmten Schlacht von Nagashino 1575, wo seine gut organisierten Musketiere die legendäre Reiterei der Takeda zerschlugen. Bis zu seiner Ermordung im Jahr 1582 hatte Nobunaga etwa ein Drittel Japans unter seiner Kontrolle vereint und die Grundlagen für eine landesweite Zentralmacht geschaffen. Nach dem plötzlichen Tod Nobunagas übernahm sein talentiertester General, Toyotomi Hideyoshi, das politische Erbe. Ursprünglich aus ärmlichen Verhältnissen stammend, war Hideyoshi ein sozialer Aufsteiger, der es durch militärisches Geschick, Diplomatie und charismatische Führung an die Spitze der Macht schaffte. Ihm gelang es, die verbliebenen unabhängigen Daimyo entweder zu unterwerfen oder durch geschickte Allianzen in seine Ordnung zu integrieren. Zugleich war er ein großer Organisator. Er führte umfassende Verwaltungsreformen ein, darunter eine vollständige Landvermessung, Taiko Kenchi, und eine Trennung von Kriegern und Bauern. Mit dem sogenannten Schwertjagdedikt, Katanagari, entzog er der bäuerlichen Bevölkerung das Recht, Waffen zu tragen und stärkte so die soziale Ordnung zugunsten der Samurai-Kaste. Obwohl er selbst nie den Titel Shogun erhielt, herrschte Hideyoshi de facto über ganz Japan. In seinem Machtbewusstsein wagte er sogar zwei kostspielige Invasionen Koreas, die letztlich scheiterten, aber zeigen, wie weit sein geopolitischer Anspruch reichte. Nach seinem Tod 1598 hinterließ er ein fragiles Machtgefüge, das bald von neuen Machtkämpfen erschüttert wurde. Diese Machtkämpfe mündeten in die entscheidende Schlacht von Sekigahara im Jahr 1600, in der Tokugawa Ieyasu, ein ehemaliger Verbündeter Nobunagas und später auch Hideyoshis, seine Widersacher entscheidend schlug. Ieyasu war ein geduldiger, strategisch denkender Politiker, der es verstand, Machtverhältnisse langfristig zu seinen Gunsten zu gestalten. Nach seinem Sieg übernahm er 1603 offiziell das Amt des Shogun und gründete das Tokugawa-Shogunat, das Japan für über 2,5 Jahrhunderte beherrschen sollte. Seine Herrschaft war geprägt von einem Streben nach Ordnung, Stabilität und sozialer Kontrolle. Durch ein raffiniertes System von Bündnissen, familiären Bindungen und einer strengen Klassenordnung sicherte er die Macht seiner Familie und unterwarf die Daimyo einem ausgeklügelten Kontrollmechanismus, dem sogenannten Sankin-Kotai-System, das sie zwang, abwechselnd in ihren Provinzen und in Edo, dem heutigen Tokio, zu residieren. Das Werk der drei Reichseiniger war damit vollendet. Sie hatten das jahrzehntelange Chaos der Sengoku-Zeit beendet, eine zentrale Regierung geschaffen und die Samurai-Klasse dauerhaft in die neue politische Ordnung eingebunden. Doch während Oda Nobunaga den Weg mit militärischer Brutalität ebnete, Hideyoshi das Reich durch Organisation stabilisierte und Ieyasu schließlich durch kluge Machtsicherung und institutionelle Strukturen konsolidierte, war es das Zusammenspiel ihrer unterschiedlichen Führungsstile, das Japan in die frühe Neuzeit führte. Der Aufstieg dieser drei Männer ist ein Lehrstück in politischem Machtkampf, militärischer Taktik und sozialer Ordnung. Und ein entscheidendes Kapitel in der Geschichte der Samurai, deren Rolle sich mit der nun folgenden langen Friedenszeit grundlegend verändern sollte. Schlacht von Sekigahara. Die Schlacht von Sekigahara im Jahr 1600 war ein Wendepunkt in der Geschichte Japans und markiert den Übergang von jahrzehntelangen Bürgerkriegen zur lang anhaltenden Stabilität unter der Herrschaft des Tokugawa-Shogunats. Diese Entscheidungsschlacht zwischen der von Tokugawa Ieyasu geführten östlichen Koalition und einer westlichen Allianz unter Ishida Mitsunari entschied über die politische Zukunft des gesamten Landes und gilt als eine der größten und bedeutendsten Schlachten der japanischen Geschichte. Vorausgegangen war ein Machtvakuum nach dem Tod von Toyotomi Hideyoshi im Jahr 1598. Obwohl Hideyoshi einen Rat von 5 Regenten eingesetzt hatte, um für seinen minderjährigen Sohn Hideyori die Vormundschaft zu übernehmen, war dieser Pakt von Anfang an brüchig. Tokugawa Ieyasu, einer der Regenten, begann rasch, seine Machtbasis auszubauen und neue Allianzen zu schmieden. Ein Verhalten, das von seinen Gegnern als Bedrohung wahrgenommen wurde. Besonders Ishida Mitsunari, ein loyaler Gefolgsmann Hideyoshis, stellte sich Ieyasu offen entgegen und mobilisierte eine Koalition westlicher Daimyo, die versuchten, den Vormarsch der Tokugawa zu stoppen. Am 21. Oktober 1600 trafen die beiden Heere im Bergtal von Sekigahara in Zentraljapan aufeinander. Tokugawa Ieyasu befehligte eine Streitmacht von etwa 75.000 Mann, während Ishida Mitsunari etwa 80.000 Kämpfer hinter sich versammeln konnte. Die Schlacht war nicht nur ein militärischer, sondern auch ein politischer Kraftakt. Ieyasu hatte im Vorfeld verdeckte Absprachen mit mehreren Daimyo auf der gegnerischen Seite getroffen, darunter Kobayakawa Hideaki, dessen Verrat während des Kampfes die Entscheidung brachte. Hideaki zögerte zunächst, in das Geschehen einzugreifen, wechselte dann aber im entscheidenden Moment die Seiten und griff die Truppen Mitsunaris in den Rücken an. Dieser plötzliche Frontwechsel führte zur Panik in den Reihen der westlichen Allianz und letztlich zu deren vollständiger Niederlage. Mit dem Sieg von Sekigahara war der Weg für Tokugawa Ieyasu frei, seine politische Macht zu formalisieren. 3 Jahre später, 1603, ernannte ihn der Kaiser offiziell zum Shogun, womit das Tokugawa-Shogunat begründet wurde. Dieses Regime sollte über 250 Jahre bestehen und eine Phase relativer innerer Stabilität und Isolation einläuten, bekannt als die Edo-Zeit. Die Samurai, die bis dahin hauptsächlich Krieger gewesen waren, wurden nun zunehmend in die Verwaltung eingebunden, während bewaffnete Auseinandersetzungen innerhalb Japans weitgehend aufhörten. Die Schlacht von Sekigahara war somit nicht nur das militärische Ende der Sengoku-Zeit, sondern auch ein symbolischer Beginn einer neuen Ordnung. Sie steht für das endgültige Scheitern aller anderen Machtambitionen zugunsten einer zentralisierten erblichen Militärregierung unter der Tokugawa-Familie. Auch wenn es noch vereinzelten Widerstand gab, war Ieyasus Sieg unumstößlich und seine Herrschaft begründete die längste zusammenhängende Friedensperiode in der japanischen Geschichte. Die Samurai behielten zwar weiterhin eine herausgehobene gesellschaftliche Stellung, doch ihre Rolle wandelte sich grundlegend. Von kriegerischen Feldherren zu loyalen Verwaltern eines hierarchisch geordneten Staates. Edo-Zeit. Mit dem Beginn der Edo-Zeit im Jahr 1603, der offiziellen Einsetzung Tokugawa Ieyasus als Shogun, trat Japan in eine neue Ära der Stabilität und inneren Ordnung ein. Diese Epoche, die mehr als 2,5 Jahrhunderte andauerte, war geprägt von der Konsolidierung der Macht durch das Tokugawa-Shogunat, einer strikten gesellschaftlichen Hierarchie und einer weitgehenden Abschottung gegenüber der Außenwelt. Für die Samurai, die bislang als kriegerische Elite des Landes gegolten hatten, bedeutete diese Zeit jedoch einen fundamentalen Wandel. Ihre militärische Funktion verlor zunehmend an Bedeutung, während ihre Rolle als administrative Träger des Feudalsystems in den Vordergrund rückte. Nach den jahrzehntelangen Wirren der Sengoku-Zeit war der oberste Wunsch der Tokugawa-Regierung, den Frieden im Land dauerhaft zu sichern. Um Aufstände oder Machtkämpfe unter den Daimyo zu verhindern, führte das Shogunat ein ausgeklügeltes System von Machtkontrolle ein, darunter das sogenannte Sankin Kotai. Die Fürsten mussten abwechselnd in ihren Provinzen und in der Hauptstadt Edo, dem heutigen Tokio, residieren und ihre Familien als Geiseln zurücklassen, ein effektives Mittel, um ihre Loyalität zu garantieren. Gleichzeitig wurde die Gesellschaft in feste Klassen eingeteilt, mit den Samurai an der Spitze, gefolgt von Bauern, Handwerkern und Händlern. Die Samurai galten als moralisches und soziales Ideal, sollten Bildung und Tugend verkörpern und sich durch Selbstdisziplin und Loyalität gegenüber ihrem Herrn auszeichnen. Doch obwohl die Samurai formal die höchste soziale Stellung innehatten, veränderte sich ihr Alltag radikal. Der ständige Krieg, der einst ihren Beruf definiert hatte, war verschwunden. Stattdessen übernahmen sie Verwaltungsaufgaben in den Provinzen oder am Hof ihrer Daimyo. Viele wurden Richter, Steuerbeamte oder Schriftgelehrte. Ihre Existenz wurde durch ein festes Einkommen, die Reisernten, gesichert, das jedoch nicht immer mit der wirtschaftlichen Entwicklung Schritt hielt. Während der Händlerstand mit wachsendem Wohlstand an Einfluss gewann, verarmten viele Samurai zunehmend, was zu sozialem Druck und gelegentlich zu Protesten führte. Parallel dazu erlebte Japan in der Edo-Zeit eine kulturelle Blüte. In der Sicherheit des inneren Friedens entstanden neue Kunstformen wie das Kabuki-Theater, die Holzschnittkunst, Ukiyo-e sowie eine reiche Literatur. Auch die Samurai beteiligten sich an dieser kulturellen Entwicklung, insbesondere durch das Studium des Konfuzianismus, der als ethisches Fundament ihrer Verwaltungstätigkeit diente. Der Verhaltenskodex des Bushido wurde in dieser Zeit weiter verfeinert und romantisiert, weniger als Anleitung zum Kampf, sondern mehr als Idealbild für einen moralisch integren, gebildeten Verwalter. Trotz der offiziellen politischen Isolation Japans, der Außenhandel war stark eingeschränkt und auf wenige Hafenstädte wie Nagasaki begrenzt, kam es zu einem gewissen technologischen und wissenschaftlichen Austausch über sogenannte Rangaku, niederländische Studien. Auch hier waren es oft Samurai, die sich als Gelehrte betätigten und westliches Wissen über Medizin, Astronomie oder Kartografie sammelten. Dadurch entwickelte sich eine intellektuelle Elite, die am Vorabend der Moderne eine bedeutende Rolle spielen sollte. Die Edo-Zeit war für die Samurai also eine Periode des friedlichen Wandels. Sie verloren ihre ursprüngliche Funktion als Krieger und entwickelten sich zu Bürokraten und Kulturträgern. Dieser Wandel brachte sowohl Herausforderungen als auch neue Möglichkeiten mit sich. Einerseits führte der Verlust der militärischen Relevanz zur sozialen Entfremdung und ökonomischen Unsicherheit. Andererseits ermöglichte die neue Rolle einen Beitrag zur intellektuellen und kulturellen Entwicklung Japans, der die Samurai bis heute im kollektiven Gedächtnis als weit mehr erscheinen lässt als nur als Schwertkämpfer, nämlich als Symbolträger einer ganzen Zivilisation. Strenge Klassenordnung. Im Tokugawa-Shogunat wurde die japanische Gesellschaft in eine streng hierarchische Ordnung gegliedert, die über zwei Jahrhunderte lang das soziale und politische Gefüge des Landes bestimmte. An der Spitze dieser Ordnung standen die Samurai, die trotz des Friedens, der ihre militärische Relevanz weitgehend überflüssig gemacht hatte, ihren privilegierten Status behielten. Ihre herausgehobene Stellung beruhte weniger auf wirtschaftlicher Macht als vielmehr auf ideeller Überhöhung. Sie galten als moralisches Vorbild, als Verkörperung von Loyalität, Disziplin und Ehre, Tugenden, die eng mit dem Ideal des Bushido verknüpft waren. Diese soziale Pyramide bestand grundsätzlich aus vier offiziellen Ständen: Samurai, Bauern, Handwerker und Händler, in genau dieser Rangfolge. Die Samurai bildeten die herrschende Schicht, auch wenn sie zahlenmäßig einer kleinen Minderheit entsprachen. Sie waren die einzigen, denen das Tragen von Waffen, insbesondere von Katana und Wakizashi, erlaubt war. Dieses Recht war nicht nur ein Symbol ihrer Macht, sondern auch ein sichtbarer Ausdruck ihrer Sonderstellung. Der Anblick eines bewaffneten Samurai war Ausdruck von Autorität und sozialem Abstand, während für die unteren Klassen der Zugang zu Waffen strikt untersagt war. Das Leben der Samurai war in der Edo-Zeit stark reglementiert. Sie lebten meist in Burgstädten nahe den Residenzen ihrer Daimyo, von denen sie abhängig waren. Ihr Lebensunterhalt wurde durch ein festes Einkommen gesichert, das in Form von Reis, gemessen in Koku, gezahlt wurde. Dieses Einkommen beruhte auf der landwirtschaftlichen Produktion der ihnen unterstehenden Bauern. Der Samurai selbst produzierte nichts. Er verwaltete, schützte, urteilte und führte gelegentlich lokale Truppen. Diese Abhängigkeit vom Reisertrag machte sie jedoch anfällig für wirtschaftliche Schwankungen. Viele Samurai litten im Laufe der Zeit unter finanziellen Engpässen, da ihr Einkommen nicht mit der Inflation oder dem Wachstum des Handels Schritt hielt. Gleichzeitig wurden die Grenzen zwischen den Ständen bewusst scharf gehalten. Ein sozialer Aufstieg war nur in den seltensten Fällen möglich. Heiraten zwischen den Klassen waren nicht gestattet. Kleidung und Verhalten waren je nach Stand klar vorgeschrieben. Während Händler und Handwerker, vor allem in Städten wie Edo, Osaka oder Kyoto, teils großen Reichtum anhäuften, galten sie im offiziellen Wertesystem als minderwertig, da sie angeblich nur von der Arbeit anderer lebten. Bauern hingegen standen formal höher als Händler, da sie für die Nahrungsmittelversorgung sorgten, wurden aber am stärksten kontrolliert und belastet. Für die Samurai, deren Status durch Geburt bestimmt war, bedeutete diese Struktur einerseits Prestige, andererseits auch soziale und wirtschaftliche Starrheit. Trotz dieser starren Ordnung war das System nicht völlig unbeweglich. Manche verarmte Samurai verdingten sich als Lehrer, Beamte oder Berater, andere traten in den Dienst städtischer oder ländlicher Verwaltung. Besonders ehrgeizige Männer konnten durch Bildung, Loyalität oder militärische Verdienste in den inneren Kreis eines Daimyo aufsteigen. Doch solche Fälle blieben Ausnahmen. Der zunehmende Widerspruch zwischen der idealisierten Rolle des Samurai und der Realität ihres oft prekären Alltags wurde mit der Zeit zu einem politischen Problem, insbesondere in den letzten Jahrzehnten des Tokugawa-Regimes. Die strenge Klassenordnung erfüllte jedoch ihren Zweck. Sie stabilisierte ein Reich, das über 250 Jahre lang keinen inneren Krieg erlebte. Die Samurai hielten das System aufrecht, nicht durch militärische Gewalt, sondern durch ihre Präsenz als Verwaltungselite, durch die Durchsetzung von Ordnung und durch ihr Beispiel an Disziplin und Gehorsam. In gewisser Weise wurde ihre Rolle symbolischer. Ein lebendiges Ideal, das die Gesellschaft an eine Zeit des Krieges erinnerte und zugleich den Frieden konservierte. Doch diese Ruhe war nicht von Dauer Und mit der Öffnung Japans im 19. Jahrhundert sollte auch diese jahrhundertealte Ordnung ins Wanken geraten. Pflicht zur Loyalität. Die Verpflichtung zur Loyalität war einer der zentralen Grundpfeiler des Samurai-Daseins und durchzog alle Aspekte ihres Lebens. Diese Treue galt in erster Linie dem Daimyo, dem Lehnsherrn, dem ein Samurai in absoluter Ergebenheit verpflichtet war. Diese Loyalität war jedoch nicht bloß ein politisches oder militärisches Band, sondern ein tief verwurzeltes moralisches Ideal, das über persönliche Interessen, eigenes Leben und familiäre Bindungen hinausging. Das Verhältnis zwischen Herr und Vasall wurde als heilig angesehen. Ein Bruch dieses Bandes bedeutete einen fundamentalen Verlust an Ehre. In dieser ideellen Welt der Samurai war es daher konsequent, dass das Scheitern, das als persönliche oder moralische Schuld empfunden wurde, nicht mit bloßer Reue, sondern mit dem eigenen Leben gesühnt wurde. In diesem Zusammenhang entwickelte sich das rituelle Selbstopfer, bekannt als Seppuku, im Westen oft als Harakiri bezeichnet. Dieses Ritual war mehr als ein Suizid. Es war ein formalisiertes, öffentlich anerkanntes und kulturell aufgeladenes Verfahren, mit dem ein Samurai seine Ehre wiederherstellen oder seine ungebrochene Loyalität bezeugen konnte. Der Akt folgte einem festen Ablauf. Der Samurai kleidete sich in Weiß, schrieb oft ein Abschiedsgedicht, setzte sich in den Seiza, den Kniesitz, und öffnete sich mit einem Kurzschwert, dem Tanto oder Wakizashi, den Bauch, das Zentrum der Gefühle und des Mutes. In vielen Fällen stand ein beauftragter Begleiter bereit, der nach dem ersten Schnitt den Kopf des Sterbenden abtrennte, um das Leiden zu verkürzen und den Akt zu vollenden. Diese grausame, aber hoch ritualisierte Form des Todes galt als letzter Beweis für Selbstbeherrschung, Pflichtbewusstsein und Aufrichtigkeit. Seppuku konnte freiwillig oder auf Anordnung erfolgen. In friedlichen Zeiten wurde er häufiger zur Strafe verhängt, etwa nach politischem Versagen, dem Verlust einer Schlacht oder bei Anklagen wegen Verrats. Im Gegensatz zur unehrenhaften Hinrichtung durch das Schwert war Seppuku eine noble Form des Todes, die es einem Samurai ermöglichte, seinen Ruf zu wahren und Schande von seiner Familie abzuwenden. Gleichzeitig bedeutete diese Praxis auch eine klare Grenzziehung zwischen der Welt der Krieger und der übrigen Gesellschaft. Nur ein echter Samurai konnte auf diese Weise sterben, mit Würde, unter dem Banner der Ehre. Die extreme Form der Loyalität zeigte sich auch in Fällen, in denen Samurai den Tod ihres Herrn mit dem eigenen Leben begleiteten. Entweder unmittelbar nach dem Tod oder nach Racheakten, die das Unrecht sühnten. Der berühmteste Fall ist der der 47 Ronin. Nachdem ihr Herr zum rituellen Selbstmord gezwungen worden war, planten und verübten die herrenlosen Samurai einen Rachemord und begingen daraufhin selbst Seppuku. Ihr Akt wurde in der Edo-Zeit zu einem Symbol für den höchsten Ausdruck von Treue, Aufopferung und moralischer Größe. Das Beispiel der Ronin wurde zum Stoff zahlloser Theaterstücke, Bücher und Filme und verkörperte ein Ideal, das in der japanischen Kultur bis heute nachwirkt. Auch wenn diese Praxis im Laufe der Edo-Zeit zunehmend seltener wurde, blieb ihre Bedeutung im Denken und im Selbstbild der Samurai bestehen. Sie wurde zur Metapher für den absoluten Anspruch an den eigenen Charakter, für das Leben im Dienste eines Höheren und für die Kontrolle über das eigene Schicksal. Noch im 20. Jahrhundert, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, griffen nationalistische Strömungen in Japan auf den Gedanken des Seppuku zurück, um Konzepte wie Ehrenhaftigkeit, Opferbereitschaft und Vaterlandsliebe zu propagieren. Kamikaze-Piloten galten vielen als moderne Erben dieser Vorstellung. Die Pflicht zur Loyalität und die Bereitschaft, diese bis zum Tod zu leben, sind zentrale Elemente der Samurai-Tradition. Sie definieren eine Ethik, die weit über das Schlachtfeld hinausreicht und das Bild des Samurai bis heute prägt. Als Krieger, der nicht nur mit der Waffe dient, sondern mit dem ganzen Leben und, wenn nötig, mit einem ehrenhaften Tod. Fall der 47 Ronin. Der Fall der 47 Ronin, der sich zwischen 1701 und 1703 ereignete, gilt bis heute als eine der berühmtesten und symbolträchtigsten Episoden der japanischen Geschichte. Er verkörpert auf eindrucksvolle Weise die zentralen Ideale des Bushido, des Ehrenkodexes der Samurai, und wurde zum Inbegriff von Loyalität, Pflichtgefühl und Aufopferung. Die Geschichte begann mit einem Vorfall am kaiserlichen Hof in Edo, dem heutigen Tokio, als der junge Fürst Asano Naganori von Ako wegen eines beleidigenden Verhaltens seines Vorgesetzten Kira Yoshinaka die Fassung verlor und ihn im Schloss mit dem Schwert angriff. Obwohl Kira den Angriff überlebte, galt Gewalt am Hof als unverzeihlich. Asano wurde gezwungen, Seppuku zu begehen, einen rituellen Selbstmord, und seine Ländereien wurden eingezogen, was seine Samurai zu herrenlosen Kriegern, also Ronin, machte. Die 47 ehemaligen Gefolgsleute Asanos schworen jedoch, den Tod ihres Herrn zu rächen, auch wenn ihnen bewusst war, dass sie damit gegen die Gesetze des Shogunats verstoßen würden. Über mehr als ein Jahr hinweg lebten sie unauffällig, gingen verschiedenen Berufen nach und tarnten ihre Absichten, um Kira und seine Wachen in Sicherheit zu wiegen. Am 14. Dezember 1702 schlugen sie dann in einer streng geplanten Nachtaktion zu. Sie drangen in Kiras Anwesen ein, überwältigten seine Männer und töteten schließlich Kira selbst. Anschließend trugen sie seinen Kopf zum Grab ihres früheren Herrn im Sengaku-ji-Tempel, wo sie ihn niederlegten, als Zeichen, dass ihre Mission erfüllt war. Die Aktion der Ronin löste im damaligen Japan heftige Debatten aus. Einerseits hatten sie ein gravierendes Verbrechen begangen, eigenmächtige Rache und gezielter Mord. Andererseits bewunderten viele Zeitgenossen und später die ganze Nation ihre Standhaftigkeit, Disziplin und absolute Treue zum verstorbenen Herrn. Auch die Regierung stand vor einem Dilemma. Einerseits durfte sie Selbstjustiz nicht dulden, andererseits wollte sie die rituelle Würde der Tat nicht entehren. Am Ende wurde den Ronin erlaubt, Seppuku zu begehen. Eine Entscheidung, die ihnen zumindest ein ehrvoller Tod im Einklang mit dem Bushido ermöglichte. Die 47 Ronin wurden daraufhin als Helden verehrt. Ihre Gräber im Sengaku-ji-Tempel wurden zu einer Pilgerstätte. Literaten und Theaterautoren griffen ihre Geschichte auf und machten sie zum Stoff unzähliger Darstellungen, insbesondere in der Form des Bunraku-Puppenspiels und des Kabuki-Theaters. Die Erzählung wurde zum moralischen Lehrstück über die höchsten Tugenden des Samurai-Daseins: Pflicht über Leben, Loyalität über Gesetz, Ehre über Selbstschutz. Auch in der Moderne blieb die Legende lebendig. Während der Meiji-Zeit wurde sie zum Symbol nationaler Identität und in den Jahrzehnten vor dem Zweiten Weltkrieg diente sie konservativen und militaristischen Kräften als Beweis für die Opferbereitschaft, die sie von Bürgern und Soldaten erwarteten. Dennoch blieb die Geschichte auch abseits ideologischer Instrumentalisierung ein zentraler Bestandteil der japanischen Erinnerungskultur, die in der Erzählung der 47 Ronin weniger eine Heldengeschichte, sondern vielmehr eine moralische Tragödie sah. Der Fall der 47 Ronin verdeutlicht auf eindringliche Weise die Komplexität des Samurai-Ideals, das stets zwischen Gesetzestreue und persönlicher Ehre, zwischen Loyalität und gesellschaftlicher Ordnung balancieren musste. Ihre Tat überschritt bewusst die Grenzen des Erlaubten, aber sie tat es im Namen eines übergeordneten Wertesystems, das die Seele des Samurai ausmachte. So lebt ihr Vermächtnis fort, nicht nur als historische Begebenheit, sondern als lebendige Erzählung über das Wesen von Treue, Aufopferung und Ehre in einer Welt, in der diese Begriffe mehr bedeuteten als das eigene Leben. Finanzielle Not der Samurai. Im 18. Jahrhundert erlebten die Samurai in Japan eine tiefgreifende wirtschaftliche Krise, die ihre einst privilegierte Stellung in der Gesellschaft zunehmend untergrub. Obwohl sie weiterhin formal an der Spitze der strikten Ständeordnung des Tokugawa-Shogunats standen, begann ihre wirtschaftliche Basis zu erodieren. Die Ursache dafür lag in der strukturellen Entwicklung der japanischen Wirtschaft, die sich langsam, aber stetig von einem feudalen Natural- und Abgabensystem hin zu einer zunehmend geldbasierten, städtisch geprägten Ökonomie wandelte. Während Kaufleute und reiche Stadtbürger durch Handel und Finanzgeschäfte zu Wohlstand gelangten, waren die Samurai weiterhin auf ein festes Einkommen in Form von Reislieferungen, den sogenannten Kokudaka, angewiesen, die von den ihnen unterstellten Bauern stammten. Diese Zahlungen, oft symbolisch oder unzureichend, verloren in der Geldwirtschaft zunehmend an realem Wert. Samurai, die traditionell keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübten, durften weder Handel treiben noch Handwerke ausüben. Dadurch fehlten ihnen die Mittel, ihren Lebensstil zu halten oder Schulden auszugleichen. Viele verarmten zunehmend, mussten Besitztümer verkaufen oder sich von Geldverleihern abhängig machen. Einige versuchten, sich durch das Schreiben, Lehren oder durch Verwaltungsaufgaben über Wasser zu halten. Doch diese Tätigkeiten wurden schlecht vergütet und galten nicht als standesgemäß. Die äußere Fassade des Standes ließ sich oft nur durch erhebliche persönliche Opfer aufrechterhalten. Diese soziale Schieflage führte nicht nur zu finanzieller Not, sondern auch zu wachsender Unzufriedenheit innerhalb des Kriegeradels. Der innere Widerspruch zwischen dem Ideal des selbstlosen, ehrenhaften Bushido und der realen Abhängigkeit von einem zunehmend kommerziellen, auf Gewinn ausgerichteten System war für viele Samurai schwer zu ertragen. Einige versuchten durch strenge Lebensführung oder durch Rückzug ins Geistige einen Ausweg zu finden. Andere wiederum radikalisierten sich und äußerten ihre Enttäuschung in Form von Kritik an den herrschenden Zuständen, meist subtil, da offene Kritik am Tokugawa-Regime gefährlich war. Die finanzielle Schwächung der Samurai hatte auch politische Folgen. Die Unfähigkeit, ihren Status mit wirtschaftlicher Macht zu untermauern, untergrub langfristig die Legitimation der Kriegerkaste als herrschende Schicht. Während Kaufleute zunehmend Einfluss gewannen, verlor das Samurai-Ideal im Alltag an Bedeutung, auch wenn es ideologisch weiter gepflegt wurde. Dies bereitete indirekt den Boden für tiefere gesellschaftliche Umwälzungen im 19. Jahrhundert, die schließlich in der Meiji-Restauration gipfeln sollten. So markiert das 18. Jahrhundert einen Wendepunkt in der Geschichte der Samurai. Ihre wirtschaftliche Not stand im krassen Gegensatz zu ihrer sozialen Stellung und kulturellen Bedeutung. In dieser Phase kristallisierte sich der Konflikt zwischen einer alten, auf Ehre und Pflicht gegründeten Gesellschaftsordnung und der neuen, wirtschaftlich beweglicheren Realität heraus. Dieser Bruch, zunächst schleichend, kündigte das Ende der traditionellen Samurai-Kaste an und machte zugleich deutlich, wie sehr ökonomische Entwicklungen selbst die mächtigsten Ideale unter Druck setzen können. Meiji-Restauration. Die Meiji-Restauration von 1868 stellte das endgültige Ende der Samurai als politische und militärische Macht dar. Nachdem das Tokugawa-Shogunat über 2,5 Jahrhunderte die Kontrolle über das Land ausgeübt hatte, geriet es in der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend unter Druck. sowohl durch innere Spannungen als auch durch den wachsenden Einfluss westlicher Mächte. Die erzwungene Öffnung der japanischen Häfen durch die schwarzen Schiffe des amerikanischen Commodore Perry 1853 hatte die Verwundbarkeit des alten Systems offenbart und das Vertrauen in die Führung der Shogune erschüttert. In dieser kritischen Phase erhob sich eine Koalition reformorientierter Fürstentümer, insbesondere aus Satsuma und Choshu, gegen das Tokugawa-Regime. Unterstützt von Teilen des Hofadels und unter Berufung auf die Rückgabe der Macht an den Tenno, den japanischen Kaiser, kam es 1868 zur sogenannten Meiji-Restauration. Der damals erst 15-jährige Kaiser Mutsuhito wurde zur symbolischen Schlüsselfigur eines umfassenden politischen Umbruchs, auch wenn die wahren Entscheidungen zunächst weiterhin von einflussreichen Reformern getroffen wurden. Der Name Meiji, der erleuchtete Regierung bedeutet, wurde zum Programm. Die neue Führung strebte nach der schnellen Modernisierung und Stärkung Japans, um mit den westlichen Mächten gleichziehen zu können. Ein zentraler Bestandteil der Reform war die Abschaffung der feudalen Ordnung, die das Tokugawa-Shogunat geprägt hatte. Die traditionellen Lehen, Han, wurden aufgelöst und in Präfekturen umgewandelt, die direkt dem zentralen Staat unterstellt wurden. Die Daimyo-Fürsten mussten ihre Besitzungen an den Kaiser zurückgeben und wurden in die neue staatliche Elite integriert. Damit verloren auch die Samurai ihre angestammte Rolle als bewaffnete Vasallen. Ihr Dienstherr existierte nicht mehr in alter Form und der Staat begann mit dem Aufbau einer modernen, zentralisierten Armee nach westlichem Vorbild. Gleichzeitig wurde das Militärwesen radikal umgestaltet. Eine allgemeine Wehrpflicht wurde eingeführt, nach französischem und preußischem Vorbild organisiert. Militärische Fähigkeiten und Loyalität zum Kaiser sollten fortan nicht mehr durch Herkunft, sondern durch Leistung und Ausbildung bestimmt werden. Die Samurai, die über Generationen das Gewaltmonopol getragen hatten, mussten zusehen, wie ihre Waffenprivilegien entzogen und ihre gesellschaftliche Bedeutung marginalisiert wurde. Viele verloren nicht nur ihre soziale Stellung, sondern auch ihre finanzielle Existenzgrundlage. Zwar erhielten sie zunächst eine staatliche Entschädigung in Form von Renten, doch diese wurden bald gekürzt oder ganz gestrichen. Die Reaktion auf diese tiefgreifenden Veränderungen war gespalten. Während einige Samurai versuchten, sich anzupassen, etwa durch den Eintritt in Verwaltung, Wirtschaft oder das neue Militär, lehnten andere die Reformen vehement ab. Diese Unzufriedenheit mündete unter anderem im Satsuma-Aufstand von 1877 unter der Führung von Saigo Takamori, einem der letzten prominenten Samurai. Doch die moderne Armee schlug den Aufstand nieder. Ein symbolträchtiger Beweis für die neue Machtordnung in Japan. Die Meiji-Restauration war somit nicht nur ein politischer Umsturz, sondern ein umfassender Wandel der japanischen Gesellschaft, in dessen Zentrum die endgültige Entmachtung der Samurai stand. Die jahrhundertealte Kriegerkaste, einst das Rückgrat der politischen und militärischen Ordnung, wurde innerhalb weniger Jahre zur historischen Figur. Und doch lebte ihr kulturelles Erbe weiter, in Form von Ethos, Literatur und Verklärung. Die Meiji-Restauration zerstörte die Samurai als soziale Realität, aber sie begründete zugleich ihren Mythos als Symbol für Ehre, Pflicht und Opferbereitschaft im Dienste des Staates. Abschaffung der Samurai-Kaste. In den Jahren nach der Meiji-Restauration nahm der Prozess der Abschaffung der Samurai-Kaste rapide an Fahrt auf. Die 1870er Jahre markieren die entscheidende Phase, in der aus einer jahrhundertealten Kriegerelite eine gesellschaftlich entmachtete Schicht wurde. Die Samurai, die über Jahrhunderte hinweg als militärische und moralische Stütze des Landes gegolten hatten, verloren Schritt für Schritt ihre rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Sonderstellungen. Dieser Übergang geschah nicht abrupt, sondern war das Ergebnis zahlreicher aufeinanderfolgender Reformen, mit denen die neue kaiserliche Regierung Japan zu einem modernen Nationalstaat nach westlichem Vorbild umgestalten wollte. Bereits kurz nach 1868 begann der neue Staat mit der Zentralisierung der politischen Macht. Die Lehen der Fürsten wurden in Präfekturen überführt, was bedeutete, dass viele Daimyo, die einstigen Herren der Samurai, nun keine eigenständige Autorität mehr besaßen. Den Samurai selbst wurde ihr traditioneller Sold, das sogenannte Stipendium, zunächst in Geldzahlungen umgewandelt und später gänzlich gestrichen. Diese Maßnahme traf viele existenziell, da sie kaum anderweitige Einkommensquellen hatten. Zwar bot der Staat ihnen Anreize, sich neuen Aufgaben zuzuwenden, etwa in der Verwaltung, Bildung oder im Offizierskorps der neu geschaffenen Armee, doch nicht alle fanden in der veränderten Welt einen Platz. Die symbolisch bedeutendste Veränderung war die Aufhebung des Waffenmonopols. Seit Jahrhunderten war das Tragen des Schwertes ein exklusives Privileg der Samurai gewesen, Ausdruck ihrer Würde und gesellschaftlichen Stellung. Mit dem Heihan Shiken, Abschaffung der Lehen und Errichtung von Präfekturen und weiteren Reformen wurde das öffentliche Tragen von Schwertern untersagt. Dies wurde 1876 mit dem Schwertverbotserlass Haitorai gesetzlich verankert. Ein Einschnitt von tiefer psychologischer Wirkung, da er das äußerlich sichtbarste Symbol der Samurai-Tradition aus dem Straßenbild verbannte. Parallel dazu wurde eine allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Die Verteidigung des Landes war nun keine exklusive Aufgabe mehr für eine privilegierte Klasse, sondern wurde zur Pflicht aller männlichen Bürger. Damit verlor das über Generationen bestehende Gewaltmonopol der Samurai seine Grundlage. In der neuen Armee, die sich an westlichen Modellen orientierte, konnten ehemalige Samurai zwar weiterhin dienen, mussten aber mit Bauern, Handwerkern und Kaufleuten gleichgestellt agieren, ein ungewohnter Gedanke für viele von ihnen, die an die klare hierarchische Ordnung des Feudalismus gewöhnt waren. Ein Teil der Samurai passte sich an diese neuen Gegebenheiten an. Sie wurden Lehrer, Beamte, Unternehmer oder Offiziere und brachten ihre Disziplin und Bildung in den Dienst des neuen Staates ein. Andere aber empfanden die Reformen als Demütigung. Viele sahen ihre Identität, ihren Lebenssinn und ihre Ehre zerstört. Diese Unzufriedenheit entlud sich mehrfach in gewaltsamen Aufständen. Der bekannteste war der Satsuma-Aufstand von 1877, angeführt von Saigo Takamori, der heute teils als tragischer Held, teils als letzter echter Samurai verehrt wird. Die Abschaffung der Samurai-Kaste war ein unumkehrbarer Schritt auf dem Weg Japans zur Moderne. Sie bedeutete den Bruch mit einer jahrhundertealten Gesellschaftsordnung und öffnete den Weg für ein neues Verständnis von Staat, Bürgertum und individueller Leistung. Doch der Verlust war nicht nur materiell. Mit dem Ende der Samurai verschwand auch ein ganzer Lebensentwurf, der auf Ehre, Loyalität und Pflicht beruhte. Ein Verlust, der bis heute in der japanischen Kultur reflektiert und verarbeitet wird. Die Samurai wurden zwar entmachtet, aber nicht vergessen. Ihr Geist überdauerte, transformiert in Literatur, Film und kollektives Gedächtnis. Vermächtnis heute. Auch wenn die Samurai als gesellschaftliche Klasse längst verschwunden sind, lebt ihr kulturelles Erbe in vielfacher Form bis in die Gegenwart fort. In Japan ist der Einfluss der Samurai auf das nationale Selbstverständnis, die politischen und sozialen Ideale sowie auf das kollektive Gedächtnis kaum zu überschätzen. Der Geist der Samurai, verkörpert durch den Ehrenkodex des Bushido, hat über die Jahrhunderte hinweg seinen Weg in Erziehung, Philosophie, Kunst und Popkultur gefunden und prägt das Bild, das sich Japan sowohl von sich selbst als auch von seiner Geschichte macht. Der Bushido, ursprünglich ein ethischer Leitfaden für die Kriegerkaste, entwickelte sich zu einem idealisierten Wertekanon, der Begriffe wie Pflichtbewusstsein, Selbstdisziplin, Loyalität, Mut, Aufrichtigkeit und Ehre in den Mittelpunkt stellt. Diese Tugenden, obwohl in ihrer historischen Form nicht mehr praktiziert, gelten bis heute in Japan als moralische Ideale, sei es im Berufsleben, in zwischenmenschlichen Beziehungen oder im Verhalten gegenüber der Gemeinschaft. In modernen Kontexten wie der Arbeitswelt oder dem Sport wird nicht selten auf den Samurai-Geist verwiesen, um Durchhaltevermögen und Opferbereitschaft zu beschreiben. In der japanischen Literatur und Philosophie wurde das Vermächtnis der Samurai früh aufgegriffen und idealisiert. Werke wie das Hagakure oder das Buch der Fünf Ringe von Miyamoto Musashi fanden nicht nur in Japan Beachtung, sondern beeinflussten auch Denker und Strategen weltweit. Noch stärker wirkte der Samurai-Mythos jedoch im 20. Jahrhundert, insbesondere durch Literatur und Film. Die Geschichten von Loyalität, Aufopferung und innerer Disziplin wurden zu archetypischen Narrativen, die in zahllosen Filmen, von Akira Kurosawas »Die sieben Samurai« bis hin zu internationalen Produktionen, weiter verarbeitet wurden. Die Figur des ehrenhaften Kriegers wurde zur kulturellen Chiffre für eine verlorene Zeit, aber auch für ein zeitloses Ideal. Darüber hinaus lebt das Erbe der Samurai in den traditionellen Kampfkünsten weiter. Disziplinen wie Kendo, Iaido oder Kyudo bewahren nicht nur alte Techniken des Schwertkampfes, sondern auch die dahinterstehenden geistigen Prinzipien. Viele dieser Künste verstehen sich als Weg zur Vervollkommnung des Geistes, was direkt auf die Ideale des Bushido zurückgeht. Selbst moderne Kampfsportarten wie Judo oder Karate tragen in ihrem Selbstverständnis noch Spuren dieses Erbes. Auch in der japanischen Gesellschaft selbst nimmt das Bild der Samurai einen festen Platz ein. Historische Figuren wie Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi oder Tokugawa Ieyasu werden als Nationalhelden verehrt. Museen, Festivals und Gedenkstätten in ganz Japan widmen sich der Erinnerung an bedeutende Samurai-Clans und ihre Schlachten. Für viele Japaner, wie auch für ein internationales Publikum, stehen die Samurai nicht nur für militärische Vergangenheit, sondern für ein ethisches Fundament, das auch in der heutigen Welt als Orientierung dienen kann. So ist das Vermächtnis der Samurai weniger in ihrer historischen Rolle als Krieger von Bedeutung, sondern vielmehr in der Art und Weise, wie sie in das kulturelle Selbstbild integriert wurden. Sie sind zur Chiffre geworden für ein Japan, das Tradition und Moderne miteinander verknüpft, ein Symbol für Standhaftigkeit in Zeiten des Wandels. In einer zunehmend globalisierten Welt bleibt der Samurai ein kraftvolles Bild für Identität, Würde und innere Stärke.